Vielen Dank. Ja, ich freue mich, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich freue mich vor allem, ich habe in dieser Zeit so viele neue Gesichter kennengelernt, die wir uns vorher noch nie gesehen haben. Ja. Und schon Vorrecht, solche Brüder und Schwestern wie euch dann zu treffen, die auch dem Herrn Jesus nachfolgen und das Wort ernst nehmen. Ich darf vielleicht kurz etwas zu meiner Person sagen. Mein Name ist Martin Seiler, ich bin 65 Jahre alt, seit 30 Tagen in Rente und ich bin aufgewachsen an der Grenze zu Baden, also in Baden-Württemberg. Ich bin 50 Meter hinter der Grenze auf württembergischem Boden groß geworden und ich bin im Pietismus groß geworden. Pietismus heißt, in meinem Fall, das war die Hahnsche Gemeinschaft, also eine sehr traditionelle pietistische Gemeinschaft und bin dort bis zu meinem 18. Lebensjahr groß geworden. Ich bin dann wegen der Ausbildung nach Stuttgart gekommen, in die große Freiheit und ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich bin auf einem riesigen Hofgut groß geworden. Und mein Interesse galt mehr den Maschinen, den Tieren. Ich habe zwei Pferde gehabt. Ich bin viel Motocross gefahren. Und das, was Alexander dann literarisch an Entwicklung genommen hat, habe ich gewusst, Englisch brauche ich eigentlich nie, ja, weil ich werd später alles machen, was mit Abenteuer zu tun hat. Ja. Ich musste dann später doch noch sehr stark Englisch lernen. Und mit 18 bin ich dann nach Stuttgart gekommen. Meine Mutter, die ist mit 11 Jahren gestorben, als ich 11 war. Und der Vater stand dann allein da mit 5 Kindern. Und es war eine spannende Zeit, weil niemand dann auch großartig sich um uns gesorgt hat. Und dann haben wir eben alles auch gemacht, was Spaß macht. Ja, ich war viel unterwegs dann. Und Vater hat wieder geheiratet und das Verhältnis zu der zweiten Mutter war nicht so besonders gut. Ich war 13, als der Vater wieder geheiratet hat, aber alles war in Ordnung. Als ich dann die Schule abgeschlossen hat, dann war die große Frage, ja, was machst du jetzt beruflich? Und der Vater, der kannte meine Patentante sehr gut und die hat in Stuttgart im Krankenhaus gearbeitet, da hat der Vater gesagt, ja, Martin, da machst du einen Beruf und ich habe dann Krankenpfleger gelernt mit 18 Jahren. Ich wollte eigentlich Musik studieren und habe dann gedacht, ich kann das später machen. Ich bin dann direkt von der Berufsausbildung dann zur Bundeswehr gegangen und nach der Bundeswehr hat sich dann doch vieles zerschlagen, weil ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, damals in der Jugendchorbewegung, im Jugendchor der Wasserträger und ich habe dort die Band mit aufgebaut. Wir haben viele Schallplatten produziert und wir haben dann 1983 geheiratet. 1982 kam noch ein enormer Einschnitt in unserem Leben. Einen Tag nach der Verlobung beim Sommerskifahren in Zermatt im Wallis kamen zwei Freunde von mir und die haben gesagt, du, wir gehen morgen aufs Matterhorn, geh mit. Und ich habe gesagt, klar. Und ich bin dort mit eingestiegen aufs Matterhorn, so wie ich da stehe, in Jeans und ein Sweatshirt, das war mein allererster Berg. Wir waren gut trainiert und wir sind über den Hörnligrad dann nach 4 Stunden auf den Gipfel gekommen. Auf dem Gipfel haben wir dann einen Schnaps getrunken und so lange auf dem Gipfel geblieben. Und dann kam ein Wettersturz, mittags um 14 Uhr. Und wir sind dann abgestiegen über die Schulter auf dem Hörnligrad. Und dann waren schon 30 Zentimeter Neuschnee und Eis in der Ostwand. Und dann kam eine fürchterliche Nacht, in der ich Gott alles versprochen habe, was man versprechen kann, dass ich mein ganzes Leben in seinen Dienst stelle und so weiter. Und wir sind dann morgens nach 36 Seillängen über die Ostwand sind wir. Ich bin mit schweren Erfahrungen rausgekommen aus der ganzen Nummer und habe einfach mein Leben dann weiter mit Jesus gelebt. Aber das hat uns letztendlich dann auch in die Charismatik geführt, weil wir waren nicht gelehrt. Also wir hatten keine gesunde Lehre und wir sehen heute, dass gesunde Lehre das Fundament für alles ist. Wir haben ja in Apostelgeschichte 2, 42 auch die Grundlagen einer Gemeinde, nämlich die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und die Gebete. Und da steht halt am Anfang schon die Lehre, weil wenn die Lehre nichts ist, dann ist halt auch alles andere auf tönernen Füßen gebaut. Ja, und so sind wir dann, wir haben verstanden, wir sind aus der Kirche ausgetreten, weil einige Vorkommnisse waren, wo wir gemerkt haben, das kann es nicht sein. Wir sind ausgetreten, haben dann einen Hauskreis gehabt. Und dieser Hauskreis, der hat dann 1985 einen Flyer am Auto gehabt in Stuttgart und da stand drauf, Reinhard Bonnke kommt nach Stuttgart. Ich habe Reinhard Bonnke nur gekannt von einer Kassette, die mich sehr fasziniert hat, und diese Mischung, die ich heute sehe bei Reinhard Bonnke und auch bei allen anderen extrem charismatischen Leuten, ist ja die Mischung, die wir heute noch genauso haben. Wir haben sogenannte Führer in der Charismatik, die wirklich teilweise ein sehr gutes Wort bringen. Ja, und viele Leute sind verführt, die hören eine Predigt von dem Johannes Hartl und Seminaren sagen, ja, aber da kann man doch nichts sagen, das ist doch alles astrein. Und das stimmt. Ja. Ich habe diese Kassette von Reinhard Bonnke gehört und er hat gepredigt über das Blut Jesu. Und da würde ich auch heute noch jeden Satz unterschreiben. Da ging es nicht um Zungenreden, nicht um Umfallen, nicht um Dämonen austreiben, da ging es ums Blut Jesu. Und er hat es sehr, sehr gut gemacht. Und diese Mischung, das ist auch heute noch das große Gefährliche an der Charismatik, weil ganz viel einfach vermischt ist. Du würdest dann sagen, ja, aber das war doch gut und das ist doch nicht so schlimm. Und bei uns in der Gemeinde ist doch das ganz anders, ja. Aber letztendlich, wenn da hinten die Kuchen stehen, ja, und da stehen vielleicht 20 Kuchen und ich weiß, ein Kuchen von denen, der hat Gift drin, wie viel Kuchen werde ich essen? Ja, ich werde keinen essen. Ja. Und viele fallen darauf herein. Wir sind dann in Berührung gekommen mit der biblischen Glaubensgemeinde damals. Das war eine kleine Pfingstgemeinde, gegründet von Paula Gassner. Und wir, das heißt meine Familie und die Familie meines Bruders Gottfried, wir waren die jungen Familien dann damals in der Gemeinde. Die andere junge Familie war die Familie von Peter Wenz und die Familie Walter damals, also vier junge Familien. Der Rest waren alles ältere Leute. Und dann ging es los, es war eigentlich eine sehr bibelorientierte, aber pfingstliche Gemeinde damals. Und es ging dann aber los mit dem Lobpreis, also der Chor wurde abgeschafft und eine Band installiert, ja, wie das so in den 80er, 90er Jahren war. Und dann gab es ja so etwas wie eine Gemeindespaltung. Die Alten sind gegangen und die Jüngeren wurden angezogen, eben durch die Musik. Und die Musik, da möchte ich nachher noch zu sprechen kommen, ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Charismatik. Wenn du der Charismatik den Lobpreis und die sogenannte Anbetung wegnimmst, dann ist 70% des Zaubers vorbei. Ja, weil du brauchst ein Medium, um Stimmung zu machen, um Atmosphäre zu schaffen. Und das wird einfach durch den sogenannten Lobpreis generiert. Da ich selber Musiker bin, habe ich die Systeme dann auch ganz klar analysiert. Und das wird auch in Zukunft, wird es da einiges an Vorträgen geben, gemeinsam auch mit Roger Libby, der auch ja ein Top-Musiker ist. Ja, wir sind dann dort reingegangen in die Gemeinde und wir waren natürlich geschätzt, unsere Arbeitskraft war geschätzt. Ich habe dort meinen zweiten Beruf dann schon gehabt. Ich habe Bohr- und Sprengmeister gelernt, habe dort 2-3 Jahre gearbeitet, hart gearbeitet. Und dann hat ein Kollege gefragt, ob ich bei der Firma Bosch anfangen würde im Vertrieb. Ich war dann im technischen Vertrieb von der Firma Bosch, im Telekom-Vertrieb, und da haben wir einfach einen Haufen Geld verdient in der Zeit, auch sehr große Freiheit gehabt. Und wir sind in der Gemeinde dann groß geworden ab 86, und 1988 kam ein großer Einschnitt für mich. Da hat jemand gefragt, ob wir eine Pfadfinderarbeit aufbauen, die Royal Rangers. Und ich hab sofort Ja gesagt, ja, weil ich wollte was machen mit Jugendlichen und auch draußen was machen. Und wir haben dann 1988 angefangen mit dieser Arbeit, mit 5 Leitern und mit 15 Kindern. Und diese ganze Sache, die ist dann durch die Decke geschossen in den nächsten Jahren. Das ist so schnell gewachsen, dass ich 1990, also 2 Jahre später, hat die Gemeinde mich gebeten, dass ich hauptberuflich einsteige. Habe ich auch gemacht, und 90% meiner Tätigkeit war dann eben mit dem Pfadfinder, mit den Rangers. Und dann ging es natürlich los. Ich war im Jahr ca. 80 Tage unter freiem Himmel geschlafen, ob in den Alpen, im Schnee oder in Südafrika, überall. Ja, auf der ganzen Welt haben wir diese Expeditionen durchgezogen, vom Donaudelta bis ans Nordkap, also Gesamteuropa. Und alle extremen Sachen. Ich habe auch in der Zeit unheimlich viel gelernt. Ich habe 8 Schiffsführerscheine, eine Tauchschule, die ganzen 4000er bestiegen in den Alpen, alles, was verboten war, Höhlentauchen, ja, Hochseesegeln, Skifahren. Ja, die ganzen Techniken haben wir gelernt und es hat einfach viel Spaß gemacht, vor allem, weil halt auch immer voranstand, ja, wir tun das ja für Jesus. Die charismatische Entwicklung ist in diesen Jahren ja ganz steil vorangeschritten und da sind ja dann auch diese Phänomene aufgetaucht. Eine Sache war 1986 dann die Feierkonferenz mit Reinhard Bonnke. Ich war dort der Verantwortliche für den Ordnerdienst und dort haben wir dann gesehen, auch mit Benny Hinn und mit den ganzen Extremen, Suzette Hetting, die da war, was möglich war, also dass Leute umgefallen sind reihenweise, dass Rollstühle reingefahren wurden, auch wieder rausgefahren wurden, ja. Ich habe noch nie gesehen, dass ein richtiges Heilungswunder, also Rollstuhl oder blind oder so, wirklich stattgefunden hat. Ja? Es wurden sehr viele Schultern geheilt, die Schmerzen hatten. Es wurden sehr viele Kopfwehsachen geheilt, also alles Dinge, die du nie nachweisen konntest. Ja? Und ich habe auch sehr viel Charlatanerie dort erlebt, sowohl auf als auch vor allem hinter der Bühne. In den 90er Jahren kamen ja dann verschiedene Phänomene auf den Boden. Wir hatten da dann die Bewegung, die Jesus-Marsch-Bewegung, ja, also mit Proklamation. Und ich weiß noch, wie wir in Berlin ein großes Zeltlager aufgeschlagen haben und dann bei brütender Hitze durch die Stadt gewackelt sind mit unseren Fahnen und proklamiert haben, ja, Deutschland für Jesus, Deutschland wird errettet. Und dann im Stadion, dann diese Veranstaltung am Schluss, ja, wo jeder schon abgekocht war, so heiß war es dort. Und diese Veranstaltungen fanden ja dann noch ein paar Mal statt, aber es war einfach eine ganz berauschende Zeit und ein Schwerpunkt lag wirklich auf der Atmosphäre. Wenn du die Atmosphäre hast in einer Großveranstaltung, werden dann sogenannte Evangelisationen, die hießen Jesus Live, oben im SI und meine Verantwortung war ja, die Hallen zu organisieren. Wir haben dann nach 2 Jahren das kleine Gemeindehaus verlassen und ich habe dann sonntags immer die Turn- und Festhalle gehabt in Stuttgart-Ost. Die musste man aufbauen, abbauen, Lastwagen, Technik. Also Sonntagmorgen um 5 ging es los, Sonntagabend um 5 war es dann zu Ende. Und dann kamen ja die Evangelisten dazu, die ja besonders lange Veranstaltungen gemacht haben. Also die längste Veranstaltung mit Billy Smith hat 8 Stunden gedauert, ja. Ein sogenannter Gottesdienst. Ja. Und die Atmosphäre war alles. Ja. Da sind reihenweise dann vorne die Leute umgefallen. Ja. Und viele Leute, die nicht wussten, was da passiert, die haben sich da anständig dazugelegt. Das hat mich gewundert. Ja. Die haben gedacht, das gehört sich so. Ja. Haben sich anständig hingelegt. Dann gab es einen Tücherdienst. Ja. Also weil die Frauen dann oft sehr unschicklich da lagen, haben wir einen Tücherdienst gehabt, wo dann Decken drüber gelegt wurden. Ja. Alexander hat gesagt, die Charismatik hat einige an Diensten erfunden, ja, den Tücherdienst, den Händeauflegdienst, den Fängerdienst, ja, wo du hinter den Leuten gestanden bist und die Leute dann aufgefangen hast. Ja. Naja, was Mitte der 90er Jahre dann auch kam, das haben viele von euch mitbekommen, das war ja die Toronto-Welle. Und da war Deutschland doch etwas gespalten. Die alten Pfingstler haben gesagt, ja, was soll das? Aber viele sind dann rübergeflogen nach Toronto und sind dann dort erwischt worden in diesen Gottesdiensten und sind zurückgekommen und haben dann das Zittern, das Lachen, das Hüpfen auf dem Platz, das durch den Gang kriechen wie Hühner. Ja. Also alle Unanständigkeit der Welt hat in den Gottesdiensten dann immer mehr Raum gefunden. Ist halt nicht mehr so, weil die Leute dann schon geblickt haben, dass da sehr viel Kasperei dabei ist, aber da gab es Leute, die sind den ganzen Gottesdienst da gestanden und haben gezuckt und gehüpft und gemacht. Ja. Auch Pastoren auf der Bühne plötzlich umgefallen. Ich muss da bekennen, ich bin da etwas pragmatischer, ich habe das Ganze sehr wohl beobachtet Und das soll keine Ausrede sein, aber ich bin zum Beispiel nie umgefallen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn du mich umschmeißen willst, dann mach du das. Aber ich werde hier nicht Theater spielen. Und wir waren natürlich auch durch die Pfadfinderschaft schon etwas mehr praxisorientiert. Ich war zu 90% in meiner Tätigkeit war ich in der Pfadfinderschaft und zu 10% natürlich auch dann im Vorstand und auch im Predigtdienst. Ich habe circa 5-mal im Jahr gepredigt. Wir hatten ja in der Hochzeit um das Jahr 2014 hatten wir 16 Pastoren, ja, und jeder Pastor hat ein besonderes Ressort gehabt. Ich war einer von den damals 6 Vorständen, ja, war verantwortlich für die Finanzen. Und dann war natürlich in den 90er Jahren die große Frage, wir brauchen ein Gebäude. Wir haben einfach sehr viel Geld ausgegeben für Hallen. Wir sind ja dann hoch nach Stuttgart Süd in das alte SI-Zentrum mit dem großen Saal, wo über 1000 Leute reingepasst haben. Und dann wurde ja dieses ganze Zentrum umgebaut zu der Musical Hall. Und in der Zeit sind wir dann auf die Messe und haben dann jeden Sonntag Messe auf- und abgebaut. Das war ein riesiger technischer Aufwand, alles so zu machen. Auch die ganzen Kinderräume, alles. Und es hat natürlich auch viel Geld gekostet, diese ganzen Mieten. Ja, wir haben da zigtausende Euro für einen Sonntag bezahlt, für die ganze Infrastruktur. Und dann konnten wir aber, als das Musical fertig war, konnten wir sonntagmorgens im Musical-Theater konnten wir Gottesdienste feiern und haben die gesamte Technik dort verwendet. Und wir haben da nichts mehr auf- und abbauen müssen. Ja, das war alles ja vorhanden. Aber die Suche, weil das hat mehrere 10.000 Euro für, oder damals Mark, für einen Gottesdienst gekostet. Aber dann war die Infrastruktur da. Aber in der Charismatik ist das nicht so das Problem, weil jeder seinen Zehnten zahlt, ja, der Zehnte, der ja im Neuen Testament unbiblisch ist, der wird laut Maleachi natürlich aufgegriffen. Das kann man gut machen, wenn man keine heilsgeschichtliche Unterscheidung hat, wo alles dann vermischt wird, ja, zwischen Altem und Neuen Testament. Und der Segen Gottes wird auf dich kommen. Und so hatten wir doch einen sehr, sehr großen Umsatz dann auch. In der Charismatik dreht sich doch auch sehr viel um die Finanzen, ja, sehr viel. Gleichzeitig in diesen Jahren ist auch die Lobpreiskultur ja immer weiter fortgeschritten, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Ich habe eine Studie darüber gemacht an der Person von Helle Heitzmann, die vielleicht manche von euch kennen, und an dem Klaus Heitzmann, wie die Musik noch war bei Margret Birkenfeld, bei Anton Schulte in dieser Zeit und wie es dann in den 80er Jahren gekippt ist, ja, wo die ganze Popkultur dann reinkam, sich die Musik komplett verändert hat. Und dann auch in den 90er Jahren, wo immer mehr die amerikanische Lobpreismusik Fuß gefasst hat. In Deutschland war das in den 90er Jahren noch Jugend mit einer Illusion, sagt Alexander, ja, Jugend mit einer Mission und Hurlach und die ganzen Leute, die da Musik gemacht haben. Aber immer mehr kam auch die amerikanische Musik kam rüber, die Lobpreislieder kamen zeitversetzt um 2-3 Jahre nach Deutschland. Ja. Dann nochmal zeitversetzt, 8 Jahre später waren sie in der evangelischen Kirche. Das hat mich immer gewundert, dass die evangelische Kirche dann 8 Jahre später die Lieder gesungen haben, die bei uns dann schon wieder aussortiert waren. In dieser Zeit hatte ich die Aufgabe, einfach weil ich auch durch den Vertrieb Stuttgart sehr gut kannte und auch zu den ganzen Immobilienmaklern Verbindungen hatte, hatte ich die Aufgabe, über die ganzen Jahre das Gemeindezentrum zu suchen. Und wir wollten ein Gemeindezentrum, ja, für 2000 Leute mit Kinderräumen und Parkplätzen und allem drum und dran. Und so habe ich dann jede Immobilienbrache in Stuttgart ausführlich kennengelernt. Und dann 1998 war das soweit. Wir haben ein Angebot bekommen in Stuttgart Nord am Pragsattel, ein großes Industriegelände von der Akzo Nobel zu kaufen. Und das Problem war, dass da ein GI drauf war. Das heißt, es war ein reinrassiges Industriegebiet von der Genehmigung her. Ja. Die Baufenster sind ja eingeteilt in verschiedene Nutzungsarten. Und da kann man keine Kirche drauf bauen, da kann man auch keinen Kindergarten drauf bauen oder ein Veranstaltungsding. Das heißt, dieses älteste Industriegebiet von Feuerbach musste umgewidmet werden. Also unsere Parzelle, und das hat der Stadtrat tatsächlich gemacht. Ja. Ich bin damals zu allen gepilgert, ja, außer zu den Grünen. Ich habe gewusst, die wollen uns nicht, ja, das macht keinen Sinn. Und ja, ich bin dann damals, damals gab es bei uns noch die Republikaner. Ja? Das ist ein Relikt aus alter Zeit. Und der Republikaner, der war sehr freundlich, der hat Kaffee auf den Tisch gestellt. Und da sage ich, hey, Sie sind so freundlich, was ist es bei Ihnen immer so? Und sagte, ja, wissen Sie was, Sie sind bei uns der allererste Gast, der was von uns will. Es war noch nie jemand da. Ja, da sage ich, also gut, Ihr Kaffee ist gut und ich brauche Ihre Stimme. Ja, und das hat er dann gemacht und wir sind mit ganz knapper Mehrheit sind wir da durchgekommen, dass das Gebiet umgemietet wurde. Und wir haben dann gebaut und wenn ihr euch fragt, wo ich meine grauen Haare her habe, das ist aus dieser Zeit. Ja. Ich habe die Koordination des ganzen Baus geleitet. Das war schon eine große Nummer. Und es war natürlich immer die Frage, können wir es uns leisten? Ja. In der Zeit kam dann noch der andere Nachbar und hat gesagt, ich verkaufe das Grundstück auch. Ja, das könnt ihr als Parkplatz nutzen. Und im Schwäbischen ist es so, dass wenn der Nachbar verkauft, dann musst du kaufen, ob du Geld hast oder nicht. Weil die Möglichkeit gibt es nur einmal im Leben. Also haben wir das gemacht und so haben wir letztendlich für die ganze Nummer 32 Millionen Mark auf den Tisch gelegt. Also das heißt abbezahlt. Und ich weiß, Peter hat uns damals noch gefragt oder hat mich gefragt, Martin, schaffen wir das finanziell? Sag ich, Peter, wenn wir ständig über 2000 Leute im Gottesdienst haben, dann schaffen wir es. Ja, dann ist das rechenbar, dann können wir auch durch die Zehnten und durch die Opfer können wir das machen. Ja. Und so war das. Ja. Wir haben das gebaut und jeder in der Gemeinde hat das Opfer gegeben, das man einmal im Leben gibt. Ja. Und wir haben dann Darlehen aufgenommen, die Banken haben mitgemacht und innerhalb von ein, zwei Jahren waren wir an die 2500 Leute dort im Gospelforum und das hat funktioniert, ja, die ganze Sache. In dieser Zeit sind natürlich auch viele Dinge hineingekommen in die Gemeinde aus Amerika. Es kamen ja immer wieder kleinere Wellen und immer wieder neue Phänomene auf. Also was in den 90er Jahren, ja vielen Dank, was in den 90er Jahren das Zucken und das Umfallen und das Gackern war, das waren ganz neue Phänomene, die vor allem im Seelsorgebereich dann auch aufkamen. Es sind dort neue Werke entstanden. Es gab vor allem Hillsong, was emporgeschossen ist aus dem Boden. Und Hillsong ist ja hauptsächlich groß geworden durch die Musik. Ja, Darlene Cech und dann die berühmten Lieder, die sogar im Vatikan gesungen werden, kamen durch sie. Und das hat den Lobpreis nochmals stark dann auch verändert. Ruft alle Enden der Welt zu ihm, ja, so diese Lieder. Und gleichzeitig kam dann auch in den 2010 Jahren kam die Redding-Bewegung, also Bill Johnson und seine Gemeinde, die ja auch aus einer AOG, aus einer Assemblies of God-Bewegung kommen, haben einen Fahrt aufgenommen und auch wieder über Musik. Und die ganzen amerikanischen Großgemeinden, so wie IHOP, Mike Bickle, in Kansas, wie Hillsong in New York, wie in Kalifornien, Redding und dann auch Elevation Musik, Jesus Culture. Die ganzen Musikgruppen waren dann weltweit bekannt und haben ja auch viele hunderte Millionen an Finanzen generiert durch diese Musik. Und heute müssen wir sagen, dass ja auch diese christliche Lobpreismusik ist ja auch in den Charts in den USA und auch in England, ja. Weil die ist extrem gut gemacht. Also technisch kann man überhaupt nichts sagen, das ist extrem gut gemacht, das ist eingängige Musik, ja. Aber es ist halt eine Musik aus einem falschen Geist. Es hat mit dem Lobpreis und mit der Anbetung Gottes überhaupt nichts zu tun. Ich habe einige Ausarbeitungen gemacht, was ist Anbetung, das ist eine interessante Sache, dass Anbetung, so wie es die Bibel kennt, mal mit Musik überhaupt nichts zu tun hat. Überhaupt nichts, ja. Und heute, wenn wir die Jugendlichen fragen oder die Gemeinden fragen, sie kennen nur Anbetung über Musik. Ja, aber Gott anzubeten, was bedeutet das wirklich? Das lohnt sich wirklich mal da, ein Bibelstudium zu machen. Wir sind in der Zeit, in meinem Schwerpunkt Royal Rangers, sind wir auch dann über die 1000, über die 12, über die 1400 Kinder gewachsen. Und da muss ich sagen, das war auch so eine Mischungssache, weil da haben sich sehr, sehr viele Kinder für Jesus entschieden. Ja? So wie sich ein Kind für Jesus entscheiden kann, mit ehrlichem Herzen, und das ist ja ein guter Anfang, so haben sich viele Kinder bei uns entschieden. Und viele von ihnen sind heute auch noch im Glauben und auch in biblischen Gemeinden. Also da ist wirklich etwas an Frucht entstanden, aber viele sind auch in charismatischen Gemeinden und einige sind als charismatische Pastoren auf dem Missionsfeld, die bei mir als Kinder mit 9 Jahren angefangen haben. Also es ist immer ein Mischungsverhältnis zwischen Licht und Finsternis. Wir haben dann uns auch ausgebreitet, wir sind dann an die Peripherie gegangen von Stuttgart, wir haben dann immer mehr Stämme außerhalb gegründet, also 50 Kilometer bis 50 Kilometer um Stuttgart rum, die aber alle in eine Gemeinde gegangen sind. Das war natürlich schon eine unheimliche Schlagkraft. Wir haben dann auch den ersten Stamm gegründet, damals in Berlin bei Wolfhard Margis, den Stamm 100 in der Gemeinde auf dem Weg, als die Grenzen aufgingen. Ja. Und dann war ich dann öfters auch in den östlichen Bundesländern und wir haben denen dann geholfen, dann auch diese Arbeit zu machen. Und wir haben dann auch unser erstes Bundescamp mit, ich glaube, 7000 Leute waren es, in der Nähe von Gotha gemacht, bei Neufrankenroda, ja, bei Siloa. Manche von euch kennen das sicher. Und das waren meine Aufgaben, diese Dinge zu organisieren und durchzuführen. Wir haben das 2005 noch dort gemacht, 2014 und 2022 war es das letzte Bundescamp mit 20.000 Leuten. In dieser Zeit bis 2012 ist die Sache kontinuierlich gewachsen. Und 2012 haben wir dann gemerkt, dass zum ersten Mal auch Schwierigkeiten da sind, weil unser Hauptpastor sich halt immer mehr verändert hat. Er war international ständig unterwegs und hat natürlich dort auch sehr viel Anerkennung bekommen. Aber das macht was mit den Menschen. In dieser Zeit, 2012, wurde eine neue Sparte aufgemacht in der Gemeinde. Das war die Holy Spirit Night, was klein angefangen hat in einem Keller in Weinstadt, einer anderen Gemeinde. Das wurde immer größer und hat vor allem Jugendliche angezogen. Es bestand zu 80% aus Lobpreis und dann aus Sprachengebet und Proklamation. Und das wurde dann immer größer und heute ist das ein Movement, was bis Moskau, bis Prag, bis Barcelona geht und von Markus Wenz geleitet wird. Es sind einfach große Konzert-Lobpreisveranstaltungen mit illustren Sprechern weltweit, mit Heidi Baker, mit Todd White, ja, diesen ganzen Leuten, mit Bill Johnson. Und das hat damals, 2012 hat es angefangen und wir haben gemerkt, dass mit dem Hauptpastor, mit Peter Wenz, dass die Sache einfach immer schwieriger wird. In der Zeit haben wir uns aber dann auch getröstet, weil Peter hat gesagt, wenn er 60 wird, wird er als Hauptpastor in den internationalen Dienst gehen und, das, und die Gemeinde abgeben. Und Thomas Berner, seine rechte Hand, der hat dann die Geschäfte auch geführt. Wir haben gesagt, okay, diese 4 Jahre, das schaffen wir, diese 5 Jahre, das schaffen wir noch. Ja. Und so ging die ganze Sache weiter und 2018 wurde Peter dann 60 und er hat alles wieder zurückgenommen. Und das war schwierig. Ja. Thomas Berner wurde als pastoraler Geschäftsführer abgesetzt und wir waren dann 5 Leute im Vorstand. Peter war Vorstandsvorsitzender und Matthias Frank, Thomas Berner, Gottfried Seiler, also mein Bruder und ich, wir waren im Vorstand. Gottfried war sehr schwer krank und ging auf den Tod zu. Er hat 7 Jahre mit Krebs gekämpft und jeder der Big Shots weltweit hat ihm die Hände aufgelegt für Heilung, hat aber nichts genützt. Es gab kein Zeichen, ja, und auch kein Wunder. Und in dieser Zeit, am 11. September, 9/11, 2018, Dienstagmittags, 13.05 Uhr, kam es dann zur Spaltung. Wir sind nach den Sommerferien zum ersten Mal zusammengekommen im Vorstand. Peter macht den Ordner auf und sagt, also es beginnt eine neue Saison, was gibt's? Und ich habe dann gesagt, Peter, wir haben ein Problem. Und es war so ähnlich, als ob du den roten Knopf für Atombombe drückst. Ja, dann ging die ganze schmutzige Sache los. Es kam dann zur Spaltung mit viel üblen Gemeindesitzungen, mit allem drum und dran, mit allen Rechtsanwälten, die bezahlbar waren. Und schließlich war das dann so, dass Peter 117 neue Gemeindemitglieder aufgenommen hat. Ich bin nur froh, Thomas Berner hat vorgeschlagen, wir treten komplett zurück als Vorstand, dass sich die ganze Sache neu sortieren kann. Wir haben das gemacht. Peter Wenz ist aber nicht zurückgetreten. Das heißt, wir haben alle Macht einfach hingelegt. Und wenn du kein Vorstand mehr bist, dann hast du auch keine Macht mehr. Ja, ja, macht nichts. Das war wirklich ein Segen, weil wir dann auch nichts mehr verantworten mussten. Ja, und er hat heimlich 117 neue Leute aufgenommen, dann wurde ein neuer Vorstand gewählt und dann war die ganze Sache rum. Und das Gospelforum hat dann natürlich das Problem gehabt, wie werden wir unsere Pastoren los, also die vier. Gut, Gottfried ist in der Zeit gestorben, aber die anderen drei, und wir haben gesagt, ich wollte einfach gehen. Ja. Und das war dann im Januar, Februar 19 war das soweit, und mit uns sind fast 2000 Leute gegangen aus der Gemeinde. Ja. In diesem Weihnachten-Jahreswechsel 2018-2019. Und interessant, ein Freund von mir, der Philipp Degen, der Pastor in der Brothausgemeinde, einer Pfingstgemeinde, einer alten Pfingstgemeinde war, der hat mich gefragt, du Martin, wenn das schief geht, würdest du Pastor bei uns machen? Sag ich, ja, das würde ich machen. Und wir haben dann sofort eine neue rechtliche Plattform gehabt, wo wir die ganzen verstreuten Schafe sammeln konnten. Und wir haben dann schon nach einem Monat haben wir wieder 1200 Leute gehabt in der Festhalle. Aber viele Leute sind auf der Strecke geblieben. Viele waren enttäuscht von der Gemeinde. Und ich kenne heute hunderte von Leuten, nicht aus unserem Bereich, sondern überall in Deutschland, die sagen, ja, Gemeinde habe ich schon mal erlebt, brauche ich nicht mehr, ich habe die Nase voll. Also frustrierte Leute, verletzte Leute, ja. Und viele von ihnen ernähren sich übers Internet, vor allem dann natürlich in der Corona-Zeit. Und es war für viele auch ein Segen, ja, für manche von euch auch, dass sie gesunde Nahrung bekommen haben. Aber im Internet haben wir auch unheimlich viel falsche Lehre und viel schmutzige Lehre oder vermischte Lehre. Wir haben dann in diesen Frühlingsmonaten haben wir dann den neuen Verbund, diesen God-in-Life-Verbund, gegründet. Und dann ging es weiter mit relativ gemäßigten Gottesdiensten, weil die Leute waren alle gerupft und da war nicht viel mit Gaggern, mit Umfallen und so. Das war alles gemäßigt. Aber die Leute wollten natürlich mehr. Die haben gesagt, ja, wo sind die prophetischen Worte, wo ist das Zungenrede, wo sind die Propheten, ja, wo sind die Heilungen. Ja? Und in dieser Zeit, da hat uns Gott zur Besinnung gebracht, also uns, meine Frau und mich. Und ich habe gemerkt, Mensch, wir haben jetzt 38 Jahre lang oder 35 Jahre lang dem Herrn Jesus nachfolgen wollen und ihm dienen wollen. Und jetzt endet die ganze Sache so, da stimmt was nicht. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Und meine Frau hat dann ein Buch an die Hand bekommen, sie weiß bis heute noch nicht wie, aber ein Buch von Georg Walter, Angriff auf die Wahrheit, das haben wir gelesen und da haben wir gemerkt, oh, es gibt ja die ganze andere Seite. Und die andere Seite habe ich fragmentarisch schon gekannt. Ich habe gewusst, dass der Wolfgang Bühne, der Alexander Seibel, und diese Leute schon auf der schwarzen Liste im Gospelforum standen. Aber ich habe die nicht gekannt und habe auch mich nie mit ihnen beschäftigt. Und habe ich gesagt, ja, ich muss sie alle besuchen und ich muss mich bei ihnen entschuldigen, weil wir haben über sie gesprochen, immer schlecht gesprochen. Und das geht nicht. Und dann kam dieser Tag, wo ich nach Herborn gefahren bin, habe Alexander angerufen. Er hat den Wolfgang noch eingeladen, wir haben uns im Garten getroffen und haben 4-5 Stunden zusammen gesprochen. Und ich habe mich entschuldigt bei den Brüdern. Ich bin zu Karl-Hermann Kaufmann gefahren, auf die Schwäbische Alb. Ich bin zu Roche Liby gefahren und der letzte war dann Rudolf Ebertshäuser. Er wohnt ganz in unserer Nähe, nur eine halbe Stunde entfernt. Und habe mit den Brüdern gesprochen, da habe ich gewusst, wir haben es hier mit der biblischen Wahrheit zu tun. Ja, ich habe Tag und Nacht Predigten gehört, Bibel gelesen und gebetet. Also wie noch nie im Leben. Weil ich habe gewusst, ich habe eine bestimmte theologische Grundlage und ich habe auf einmal gewusst, was ist richtig und was ist falsch. Und durch die Differenzierung zwischen heilsgeschichtlicher Praxis und charismatischer Praxis hat man dann sehr schnell auch erkannt, was waren unsere grundlegenden Fehler. Und ich habe dann in der Gemeinde, ich war ja noch angestellter Pastor, dekorierter Pastor in der God-in-Life-Verbund und ich habe dann aber nicht mehr über charismatische Themen gepredigt. Das habe ich sowieso nie so stark gemacht. Ich bin froh auch, ja, ich war nie so der, der Typ mit dem Heiligen Geist, der da rumgezittert hat oder komische Sachen gemacht hat. Dann bin ich dem Herrn dankbar. Und das Erste, was ich dann wirklich gepredigt hat, ist einfach den Herrn Jesus Christus. Wer ist der Herr Jesus Christus? Und derzeit habe ich dann gemerkt, es geht nicht mehr anders. Das spannt auch die Gemeinde, die hat es geschätzt, aber sie wollte natürlich den charismatisch-pfingstlichen Rahmen weiterspannen. Und dann gab es natürlich, im Ältestenkreis gab es auch erhebliche Spannungen, ja, weil ich war immer dagegen, dass Frauen Älteste werden. Und das haben die übel genommen. Ja, ich war auch dagegen, dass man in die ACK geht oder in die Allianz. Und da habe ich gewusst, das tut es nicht mehr. Ja, das wird nichts. Und ich hatte noch 4 Monate, die ich aus der Zeit vom Gospelforum mitgenommen habe, wo der neue Verbund gesagt hat, ihr habt 4 Monate Zeit, ihr habt so gekämpft für uns, ihr kriegt 4 Monate Auszeit. Und ich habe am Anfang gesagt, ich muss die Royal Ranger neu gründen. Wir haben 1.784 Ranger mitgenommen von 1.800. Ja, das war eine relativ gute Quote. Und bis auf 3 oder 4 Leiter sind auch alle mitgegangen. Und dann wurden neue Stämme gegründet. Und das war natürlich ein riesiger Akt. Aber als das Ganze geschehen war, habe ich gewusst, ich muss mich um die Wahrheit kümmern. Und das habe ich dann die 4 Monate getan. Es waren 4 ganz intensive Monate. Und dann am 4. Mai 2023 habe ich den Tobi Krämer angerufen und habe gesagt, Tobi, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich muss gehen. Das passt nicht zusammen. Ich kann nur in Einheit zusammenarbeiten. Und da haben wir ausgemacht, gut, das Ganze wird sauber laufen. Und ich wurde am 31. Juli 2023 hochdekoriert mit viel Lob und viel Tränen entlassen aus der Charismatik. Und bin dann am 1. August, ich habe dann noch ein Sommercamp gehabt mit den Rangers, bin am 1. August dann in die Arbeitslosigkeit gesprungen. Alle Ämter, alle Sachen weg, alles weg. Und das war gut. Weil es geht nicht, dass du halbe machst. Ich habe gewusst, die Authentizität meiner Person liegt dann auch darin begründet, in dem, was ich tue. Und wenn ich hier noch irgendwie rumspiele und noch Aktien irgendwie drin habe, das funktioniert nicht. Ich muss komplett brechen. Und viele hunderte von Leuten haben gefragt, ja du, wie bist du dazu gekommen, warum hast du das gemacht und so. Und hat gesagt, Leute, ich kann euch nicht alle einladen, ich kann es euch auch nicht alle erklären. Ich mache eine Broschüre, die ist dann ein Dreivierteljahr später rausgekommen. Ich habe die hinten auch ausgelegt, mein Ausstieg aus der Charismatik, wo die ganze Geschichte ausführlich ist. Und da wird auch wahrscheinlich nächstes Jahr ein größeres Buch rauskommen, auch mit verschiedenen Beschreibungen und Hintergründen, wo den Leuten helfen soll, auch ihren Weg zu finden. Und in dieser Zeit, in diesen 2 Jahren, die es jetzt sind, haben wir uns der biblischen Gemeinde, der christlichen Gemeinde Bietigheim-Bissingen angeschlossen, wo auch Rudolf Ältester ist. Und ich habe dort kein Amt, ja, aber ich mache teilweise Jugendarbeit, ich mache Expeditionen mit Vätern und Söhnen in Schweden. Also die Sachen, die wir einfach gut können, die machen wir weiter. Aber wir kümmern uns jetzt wirklich um das Wort und ums Gebet und um die gesunde Lehre. Und von dem her bin ich auch mit diesem Thema in etlichen Gemeinden unterwegs. Aber wie sind wir denn auf diese Punkte sind wir denn gekommen? Das Erste, was bei uns gekippt ist, war die Sache mit der Sprachenrede oder mit der Zungenrede. Und mir war das immer schon etwas komisch, weil ich habe gewusst, diese phonetischen Klangfolgen, die wir da im Gebet, in der Proklamation, in den Gebetsrunden da bringen, Da ist ja sehr viel von mir selber. Ich kann ja das auch steuern. Ja. Ich kann mehr so und mehr so und mehr so. Aber es war ja einfach durch die Tatsache, dass wir nicht gelehrt waren, haben wir das einfach so genommen. Markus 16, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, die ganzen Dinge. Und das war auch das, wo ich dann auf den Prüfstand gestellt habe. Und dann haben wir einfach uns um dieses Thema ganz stark gekümmert. Ja, wir haben dann festgestellt, in Apostelgeschichte 2 fällt der Heilige Geist auf die gläubigen Juden, in Apostelgeschichte 8, da kommt der Heilige Geist auf die Samariter, in Apostelgeschichte 10, dann auf die Heiden, auf Cornelius, Apostelgeschichte 19, auf die Jünger des Johannes. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Sprache, ja, das Zeichen der Sprache, das war ja nur ganz fragmentarisch an einigen Stellen. Ja. Wir haben uns dann darum gekümmert, um die Stelle in 1. Korinther 13, ja, dass die prophetischen Dinge weggetan werden, die Sprachen werden aufhören, ja, Erkenntnisrede, diese ganzen Dinge. Und auf einmal ist uns klar geworden, wie sich das Ganze verhält, weil wir einfach gesunde biblische Lehre bekommen haben von den Brüdern, die uns einfach ja, 10, 15 Jahre voraus sind und auch viel im Glauben durchgekämpft haben. Und das war natürlich für uns jede Woche neu augenöffnend, mit diesen Leuten auch Kontakt zu haben, Austausch zu haben und mit ihnen zu beten und auch sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Diese Lehre von der Zungenrede, die ist ja, ich sage mal, das Grundkonstrukt der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Ja? Weil die einfache Formel lautet, ja, hast du den Heiligen Geist schon empfangen, ja, hast du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dann werden Hände aufgelegt und wenn der dann in Zungen redet, dann ist er eine Stufe weiter in seinem Glaubensleben. Ja, das Empfängnis des Heiligen Geistes wird dokumentiert durch die Zungenrede in aller Regel. Ja. Und bei mir hat es 4 Monate gedauert, ich habe das nicht verstanden, was ich da machen soll. Ja. Bis dann der Peter Wenz in einem Eiferanfall mir die Hand auf den Schädel gelegt hat und geboten und gemacht und getan hat und dann habe ich da angefangen zu stammeln. Ja, ich habe mich von dem Ganzen losgesagt, habe wirklich Buße getan und ohne Buße gehen diese Sachen nicht. Ja, ohne Buße gibt es keinen Glauben. Die zweite Sache, die uns stark beschäftigt hat, war Heilung. Weil durch das, dass ich Ordner war, auch in München bei John Angelina, bei den Glaubenskonferenzen, ja, wo die ganzen Leute da waren, ich habe so viel einfach gesehen, was bei Heilung oder sogenannter Heilung, körperlicher Heilung, an Charlatanerie, an Hände auflegen und an Betrug einfach gemacht wird. Ja. Das Gospelforum hatte ja, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, aber die haben einmal im Monat das Jakobus 5 Gebet, da kann jeder kommen, dann wird er mit Öl gesalbt, total unbiblisch. Ja. Und die Leute kommen jeden Monat wieder. Jeden Monat kommen die wieder. Ja. Schwerstkranke Leute werden angekarrt aus Freiburg, nur um das Öl zu bekommen und um dann wiederzukommen oder zu sterben. Ja, das habe ich so oft erlebt. Und körperliche Heilung, das wurde natürlich mit dem Totschlagargument Jesaja 53 immer begründet. Ja, er hat unsere Krankheit getragen. Und natürlich haben wir das auch geglaubt, aber wir haben die Stelle in Petrus nicht gekannt. Wir haben die Zusammenhänge nicht gekannt, dass es sich hier um Sünde dreht. Dass Petrus über Sünde schreibt, dass Jesaja über die Todkrankheit der Sünde schreibt und dass es jetzt nicht eine körperliche Krankheit oder ein körperliches Leiden ist. Wir haben auch sehr wohl verstanden, dass Gott heilen kann. Ja, wenn Gott ist ja allmächtig, er ist souverän, er kann heilen, wen er will, wann er will, wo er will, wie er will. Ja, ich habe das selber erfahren, ich habe mit 26 Jahren, damals habe ich eine Tumorkrankheit gehabt und ich wurde auch operiert und danach war ich geheilt, ja, und habe natürlich das als Gottes Wunder dann auch immer als Zeugnis auch gebracht. Ja, Gott hat ein Zeichen gesetzt, Gott hat ein Wunder getan. Heute sehe ich das wesentlich nüchterner. Gott hat mein Leben bewahrt, das stimmt, ja, aber die Ärzte haben mich auch gut operiert, das muss man auch sagen. Mein Bruder, der an Krebs gestorben ist, dem alle die Hände aufgelegt haben, hat dieses Wunder nicht erlebt. Und das Schlimmste zum Thema Heilung habe ich dann bei ihm auch erfahren. Kommt 14 Tage vor seinem Tod noch ein Prophet aus der Gemeinde, der sagt: Gottfried, wenn du jetzt noch nicht geheilt bist, dann ist sicherlich noch etwas Dunkles in deinem Leben. Und das ist geistlicher Missbrauch in Reinkultur. Ja? Die ganzen Heiler, die ganzen Scharlatane, die gehen so weit, dass wenn dann die Heilung nicht erfolgt, dass sie sagen, na, dann musst du dich mal prüfen, was da nicht stimmt. Du hast zu wenig Glauben oder du hast Sünde in deinem Leben. Oder es ist ein Fluch da, ja? Musst mal gucken nach dem Fluch. Ja, die ganzen Sachen mit Fluch, es wird sich da immer ja rausgeredet und das betrifft auch den Befreiungsdienst. Ja, Befreiungsdienst ist ja in der Charismatik ein ganz großes Thema, weil man davon ausgeht, jeder, der sich bekehrt, hat noch irgendwelche dunkle Flecken im Leben und braucht Befreiung. Ja, das wird ja den meisten Leuten gesagt und da sind Flüche da, die väterverehrte Lebensweise, ja, und der Fluch von der Oma und die Selbstmordlinie bei der Tante und ja, wird alles auf das genommen. Und so kommen Leute Stück für Stück in eine seelsorgerliche Bindung hinein. Sie gehen von einer Seelsorgeschleife in die nächste und suchen immer denjenigen, der ihnen die Hände auflegt und sie wirklich befreien kann. Und sie sehen natürlich nicht, dass damit erneut neue Türen aufgetan werden für dunkle Geister, für spiritistische Geister. Es wird geboten, es wird proklamiert, es wird in der Visualisierung zurückgegangen in den Leib der Mutter und dann festgestellt, die Mutter hat damals was ganz Schreckliches erlebt und das ist bei dir geblieben. Ja, und dagegen müssen wir jetzt angehen, dagegen müssen wir kämpfen, du musst fasten, du musst das und das und das tun. Also alles menschliche Dinge und das ganze Ding menschlich auf den Boden zu bringen. Und das ist natürlich, da werden die Grenzen zum Spiritismus ständig überschritten. Ständig überschritten. Ja. Auch beim Befreiungsdienst, wenn da dann Geistern geboten wird. Ja. Das Dumme ist ja, die Geister, die regen sich ja dann auch. Ja. Der Betroffene fängt an zu schreien, er fängt an zu spucken, also ganz üble Dinge. Ich habe gesehen, wie Leute 2 Meter durch die Luft fliegen gegen die Wand. Ja. Und das ist natürlich dann auch das Zeichen, es tut sich was. Ja. Wir müssen dranbleiben, wir müssen dranbleiben. Ja. Und so kommen Leute in Bindungen hinein. Und ich kenne Leute, die über Jahrzehnte in diesen Bindungen sind und halt ständig zu irgendeinem Guru reisen, sich die Hände auflegen lassen und dann hoffen, dass sie dort Heilung finden. Und das ist eine ganz üble Sache. Also Leute werden da drin gebunden und kommen natürlich im Glauben auch nicht weiter. Ein weiteres Thema, was wir kurz angesprochen haben, ist ja die geistliche Kriegsführung. Die geistliche Kriegsführung, da nehmen die Charismatiker, nehmen das Heft in die Hand und nehmen bestimmte Bibelstellen aus Epheser 6, ja, den geistlichen Krieg aufzunehmen, die Waffenrüstung anzuziehen und gegen die Festungen und Bollwerke der Finsternis vorzugehen. Und das kann auf ganz kleinem Rahmen stattfinden, also in der Gemeinde. Ja. Ich kenne das, du hast jetzt die Halle da heute gemietet. Ja. Und dann geht man zuerst mal hier rein mit einer Flasche Öl und salbt jede Ecke. Ja. Feiert dann gemeinsam das sogenannte Abendmahl und betet die Halle frei von den ganzen üblen Veranstaltungen, die da schon waren. Ja, so, das ist eine gängige Praxis. Ich hatte das dann auch mal gesehen. Wir haben dann bei unseren Campplätzen, bei den Ranchern, haben wir das gemacht, an jeder Ecke im Pflock reingeschlagen, den mit Öl gesalbt. Ja. Das ist eine total mystische Sache, wo man sich heute echt dafür schämen muss. Und da werden natürlich auch die Geister eingeladen, diese Irrtumsgeister. Und diese geistliche Kriegsführung hat ganz viel mit der Proklamation zu tun. Wir sehen das ja in den 80er Jahren bei Volkhard Spitzer, ja, auch mit Olympiastadion und diese ganze Entwicklung, ja, wir werden Berlin frei beten, wir werden das frei beten, die Strongholds über Berlin, die Strongholds über meiner Gemeinde, die Strongholds über meiner Firma, ja, diese bösen Dinge müssen wir wegbeten. Es liegt an uns, ja, dass diese Dinge gebrochen, eliminiert und weggeschickt werden. Und so haben Gebetsveranstaltungen stattgefunden über Stunden, ja, einer unserer Pastoren, der kurze Zeit später in Ehebruch gefallen ist damals, der hat ein Bild gesehen, ja, in dem Ort, wo ich heute wohne, in Teilort von Stuttgart, da ist ein dicker Dämon auf dem Hochhaus, da müssen wir beten. Dann sind wir da wochenlang nachts rumgezogen durch die Straßen und haben gebetet. Ja. Das ist geistliche Kriegsführung und das ist eine einzige Lüge, weil der Mensch Dinge in die Hand nimmt. Wir sollen uns überhaupt nicht mit der Geisterwelt irgendwie verbinden, beschäftigen oder versuchen, dort einzudringen. Gott hat uns das verboten. Wir sollen den Herrn Jesus Christus bitten, dass er diesen Ort segnet und dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, und wir sollen auch für unsere Obrigkeit beten, auch für die in Berlin. Ja, mal ganz egal, wie die es machen, aber die Bibel sagt, wir sollen für sie beten. Ja, fällt uns ja manchmal nicht so einfach. Aber wir sollen das tun und wenn wir hier biblisch vorgehen und biblisch auch bitten, dass der Herr Menschen segnet, dann geschieht etwas. Und das habe ich in den letzten 2 Jahren immens, immens erlebt. Wenn wir biblisch beten, als demütige Kinder zum Vater kommen, dann geschieht etwas. Ich bin sehr vorsichtig, da zu sagen, dann passiert etwas. Dann, ja, weil es ist dann schon wieder charismatisch, dann muss sowas passieren. Ja? Nein, der Vater antwortet auf unsere demütigen, einfachen biblischen Gebete. Das kann ich bezeugen. Auch bei unseren Kindern, ich bete sehr viel für unsere Familie. Wir haben wirklich Gott sei Dank 5 gläubige Kinder, die nicht in der Charismatik versumpft sind, sondern die alle raus sind. Wir haben die älteren Enkel sind alle gläubig. Und für sie zu beten und einzutreten und damit auch für unsere Nachbarschaft, für die ganzen Leute, die wir kennen, das ist etwas, was wirklich nachhaltig Frucht bringt. Wenn wir, und da lohnt es sich, die Zeit auf den Knien zu verbringen. Wir haben in dieser Zeit natürlich auch die große Frage gestellt, was ist denn der gesunde Glaube? Weil in der Charismatik hat ja ganz viel etwas mit diesem krankhaften Glauben zu tun. Wir brauchen mehr Glauben und Kenneth Hagin hat ja diese Word-of-Faith-Bewegung auch ins Leben gerufen, ja, wo sich alles um Glaube dreht. Ich habe den Paul Kane, diesen Oberpropheten aus USA, noch persönlich kennengelernt, der ja dann letztendlich in seinem Alkoholkonsum und Homosexualität, wurde es geoutet am Schluss, dann auch nicht mehr da vorne dran war. Und interessant ist ja, dass die charismatische Bewegung ganz, ganz viel unreine Grundzüge hat. Wir sehen das schon bei der Entstehung von der Pfingstbewegung in der Azusa Street. Ja. Wir sehen das dort bei Parham, wir sehen das bei Seymour, wie die Leute schon ganz verwerfliche sexuelle Belastungen in ihrem Leben hatten und auch in den späteren Generationen. Wir sehen das auch heute reihenweise bei Mike Bickle, den Alexander auch erwähnt hat, ja, dieser hochdekorierte Pastor von Kansas, von der IHOP, International House of Prayer, er ist eigentlich so der Übervater der Gebetshäuser, ja, die wir heute bei Johannes Hartl oder in Freiburg bei Harter dann sehen. Und dieser Mann hat einfach das ganze Leben im Prinzip als Pädophiler gelebt, hat seine Frau betrogen, was jetzt rauskam. Genauso bei Brian Houston, der Chef von Hillsong. Sein Vater war ein Pädophiler. Ja, der hat im Umfeld seiner Gemeinde hat er seine 8 Golden Boys gehabt in Neuseeland, wurde dann von der Polizei verfolgt, er ist nach Australien gegangen mit seinem Sohn und dort haben sie Hillsong gegründet. Brian Houston musste ja vor Gericht sich verantworten, auch über die Frage, warum hat er nicht eingegriffen, weil er das vom Vater wusste und er hat dann gesagt, er wollte das Werk des Herrn schützen. Wir sehen das bei Carl Lenz, ja. Carl Lenz, ein Ziehkind von Brian Houston, der die berühmte Hillsong in New York gegründet hat und erfolgreich geführt hat. Da waren ja solche Celebrities, Schauspieler dabei, wie heißt der Kleine? Justin Bieber, der ihm auf dem Schoß sitzt und der dann mit einer Muslimin unerkannt 3 Monate im Fitnessstudio ein Verhältnis gehabt hat. Ja. Und diese ganzen Leute, auch Todd Bentley, ja, von Lakeland, das sind alles Leute, die dann wieder recovered werden, also wieder hergestellt werden und dann erneut ihren Dienst tun oder in den Gemeinden wieder eine Rolle spielen. Ja. 2-3 Jahre im Untergrund, etwas reuig, demütig, zersaust, dann sind sie wieder auf der Bildfläche. Ja. Dieses Prinzip, dieses Unreinheitsprinzip, das zieht sich überall durch. Also das habe ich so oft dann auch festgestellt. Wir haben aber heute wesentlich feinere Instrumentarien, die vor allem auch durch Bessel gekommen sind. Also diese Themen wie innere Heilung, diese Themen wie Sozo, ja, auf dem Seelsorgebereich, auf dem mystischen Bereich, wo Menschen durch Visualisierung in bestimmte Geistesmächte reingedrängt werden, die vermischt sind auch mit dem esoterischen Bereich. Ja. Da ist eine große Vermischung entstanden, die man so auf den ersten Blick gar nicht mehr so einfach entflechten kann. Ja. In den 80er, 90er Jahren waren die Dinge offensichtlicher, die sind heute in den Gemeinden nicht mehr so offensichtlich. Und das ist für mich die größte Gefahr, die wir heute haben, vor allem auch den bibeltreuen Gemeinden gegenüber, das sage ich auch den russlanddeutschen Gemeinden, das ist nicht unbedingt die Visualisierung oder das Soaking, das Sozo oder das hörende Gebet, ja, das kontemplative Gebet. Diese Dinge halten zwar, versuchen reinzukommen in die Gemeinden, aber das wirkliche trojanische Pferd findet über die Musik statt. Ja. Weil die junge Generation, die noch bibeltreu sein will, ist einfach seelisch auch fasziniert von Musik, ist begeistert, nimmt Lieder auf, ja, die durchaus auch einen biblischen Text haben, aber die letztendlich dann in die Charismatik hineinführen. Ja. Also Lieder, wo man sagen kann, ja, das ist doch ein biblischer Text, aber sie sind von einem charismatischen Musiker gemacht. Die schaffen einen Link, schaffen eine Verbindung zu der charismatischen Szene. Und dann wird in der Folge dann auch das nächste Lied oder das übernächste Lied dieses Musikers mit aufnehmen, wo zum Teil richtig okkulte Dinge dann mit drin sind. Ich könnte jetzt hier noch viel sagen. Ich will hier an dem Punkt enden und einfach einen Punkt machen, wenn es von euch noch Fragen gibt zu der Thematik. Wir können auch gern persönlich noch reden oder wir können auch telefonieren. Aber gibt es jetzt speziell Fragen, die vielleicht für uns noch interessant sind hier in diesem ganzen Themenspektrum? Wird schon aufstehen, ganz laut, dass jeder hört.
Würdest du dann das Thema der Sprache, wie ist da dann eine abschließende Bewertung? Gibt es die heute noch?
Die Sprachenrede, wie wir sie in Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 10, in Apostelgeschichte 19 kennen, die gibt es heute nicht mehr, die wird aufhören. Ja? Sie ist hinweggetan. Das, was wir heute haben, ist ein falsches Sprachenreden oder ein falsches Zungenreden aus der Quelle eines falschen Geistes. Ich habe auch nie gehört, dass eine wirkliche Sprache da stattfindet.
Ja, ich habe noch eine Frage. Denn im 1. Korinther 13 steht etwas, auch wenn ich mit den Sprachen der Engel reden würde.
Ja.
Und das hat uns jetzt dass sowas ja auch sein kann. Und ich habe jetzt gelesen, dass da noch steht, wie, aber nicht alles. Wie ist das überhaupt einzuordnen? Und welche Sprache sprechen Engel?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wie bei allem so, wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen. Und was Paulus hier bringt, das ist ja ein Negativum. Er sagt, wenn ich meinen Leib brennen lassen würde, wenn ich Berge versetzen könnte, wenn. Heute würde er sagen, wenn ich auf den Mond fliegen könnte, ja, oder wenn ich Marsgestein bringen könnte. Ja, alles Dinge, die unmöglich waren. Paulus konnte nicht in Sprachen von Engeln reden. Er bringt eine Unmöglichkeit in die Thematik rein. Er sagt, wenn ich zum Mond fliegen könnte, dann würde ich das und ich hätte die Liebe nicht. Und diesen Zusammenhang müssen wir verstehen, um zu wissen, dass es, ich weiß nicht, ob es Sprachen von Engeln gibt, vielleicht gibt es Sprachen von Engeln, die Bibel sagt da nichts darüber. Ja? Also es geht uns auch nichts an und wenn die Bibel etwas nicht lehrt, dann lassen wir auch die Finger weg. Wäre das korrekt? Alexander, hilf mir. Alexander, komm nach vorne.
Man nennt das eine Hyperbel, eine bewusste Übertreibung. Er sagt, wenn ich alles wissen hätte und so weiter. Und da steht da das Konjunktiv von Lalo, ja? Also nicht der Indikativ. Und wenn Englisch gesprochen haben, war das eine normale Sprache. Ganz einfach.
Ja, das ist eine gute Frage. Bei den Lobpreisliedern, ich würde zuerst mal gucken, wer hat es gemacht. Ich muss gucken, wer hat es gemacht. Ja. Haben es die Gettys gemacht? Wer hat es gemacht? Ja. Und die Leute machen ja zum Teil auch gute Lieder. Und dann gehe ich mal rein, dann muss ich gucken, was ist das für eine Melodie und was ist das für ein Text? Vor allem auch beim Text. Ja. Wenn ich jetzt heute, und da gehe ich mit Roger Libby d'accord, wenn wir einen Pop-Text haben oder eine Pop-Melodie, ja, ich kann nicht ganz viel, als Musiker kann ich ganz viele Sachen verpoppen, ja. Und das ist schon die Frage, wie wird dieses Lied gemacht? Ja? Und heute macht man ja auch die alten Kirchenlieder als Poplieder. Ja, es ist nicht mehr dieses Metrum, lobe den Herren, denn, ja, ist es ja nicht mehr. Es geht ja, lobe den Herren, also immer den Zweierschlag und das ist ja für Schlagzeug ganz wichtig. Und diese Dinge muss ich einfach sehen, weil diese Dinge so subtil sind, dass sie natürlich Einzug halten, weil die Leute sagen, ja, das Lied gefällt mir. Also zuerst ist mal etwas da, was gefällt und dann, danach wird es bewertet. Es ist ein schönes Lied. Ja? Und ich bin sehr, sehr heikel in den Fragen. Ich muss wirklich gucken, von wem ist es geschrieben? Wie ist der Text? Steht Jesus Christus in diesem Text im Mittelpunkt? Oder ich, wir, meine? Ja, die meisten Lieder von Bessel, von Hillsong, drehen sich ja um mich selber. Ja? Oder etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ja, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, da dreht man sich um sich selber persönlich und hat nicht mehr den Herrn Jesus Christus im Mittelpunkt. Und immer, wenn der Herr Jesus Christus nicht im Mittelpunkt der Anbetung steht, dann stimmt etwas nicht. Und ganz viele Lieder richten sich ja an den Heiligen Geist. Es gibt von der Bibel keinerlei Legitimation, zum Heiligen Geist zu beten, den Heiligen Geist anzubeten, über den Heiligen Geist zu singen. Wir kennen das nicht. Auch in Offenbarung sehen wir, wer wird angebetet? Das geschlachtete Lamm und der Vater im Himmel. Die werden angebetet, aber der Heilige Geist wird niemals angerufen, angebetet. Es geht alles über den Sohn. Bitte schön.
Inwieweit hatten das Buch Die Hütte auf die charismatische Bewegung einen Einfluss gehabt? Weil ich habe bei mir in der Gemeinde haben, ja, ich sag mal, Gemeindeleiter und auch der Pastor dieses Buch gelesen, waren schwer begeistert. Als ich es dann zum Geburtstag gekriegt habe und gelesen habe, habe ich es dann weggeschmissen, als es um den Heiligen Geist ging, weil ich gesagt habe, was ist denn das für ein absoluter Schwachsinn? Bei Jesus kriegte ich Bauchschmerzen, beim Gottvater dachte ich mir, jetzt wird es aber grenzwertig, und beim Heiligen Geist dachte ich mir, das ist ein Schrottbuch, das sollte man verbieten. Inwieweit hat das jetzt Einfluss gehabt auf andere Bewegungen? Weil ich habe dann einfach bei mir in der Gemeinde gesehen, plötzlich wird der Heilige Geist angebetet. Und ich dachte mir, ey, hallo, da stimmt was nicht.
Also die Hütte hat schon bei den Charismatikern einen großen Anklang gefunden. Viele haben gesagt, oh, das ist gut zu lesen, ist super zu lesen, spannend zu lesen, wir empfehlen es euch. Ja, das war so der Grundtext. Man hat das auch nicht so ernst genommen, es war einfach gute Unterhaltung. Man hat dann auch den Film empfohlen, der Film ist ja auch gut gemacht. Ja. Es ist einfach was fürs Herz, und die Leute, die verletzt wurden von ihrem Vater und irgendwelche Schmerzen aus der Vergangenheit haben, haben da mitgeheult bei dem Film. Ja. Da wurden die Seelen angerührt, aber es liegt einfach daran, weil es in der Charismatik keine gesunde Lehre gibt. Es ist ja ein Geist, ein Verblendungs-, ein Vertrübungsgeist, der da ist, und der hat ja uns auch befallen. Das hat ja mich so schockiert, als ich festgestellt habe, dass ich unter einem Verblendungsgeist bin. Ja? Und das hat mich am meisten getroffen, dass ich so dem auf den Leim gegangen bin. Ja? Und darüber Buße zu tun, das ist die erste Aufgabe, tiefgreifend Buße zu tun und sich von allem zu trennen. Ja? Ich weiß, bei Rudolf Ebertshäuser, er hat in seinem Büro einen Riesenschrank, das ist sein sogenannter Giftschrank, wo alle Literatur drin ist, die er gesammelt hat. Ich habe das daheim auch, ich habe keinen Schrank. Ja. Ich habe Kisten mit der gesamten Literatur von Larry Lee, von Wolfgang Marquis, von den ganzen Leuten. Ich habe es zum Teil auch weggeschmissen natürlich, aber ich kann immer noch nachvollziehen, schriftlich, da ist die Irrlehre, da ist die Irrlehre, da ist die Irrlehre. Und inzwischen wissen wir das ja. Aber die Hütte, die kommt absolut aus dem finsteren Bereich. Es ist pure Irrlehre. Es hat überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun. Überhaupt nicht.
Ja, nur noch ein Satz zu Paul Young, den Autor der Hütte, 20 Millionen Mal verkauft. Und er hat auch ein Buch geschrieben, Lies We Believe About God. Also Lügen, die über Gott glauben. Und da sagt er ganz klar, es ist eine Lüge zu sagen, dass man an Jesus glauben soll, sich bekehren soll, weil der Geist Gottes ist in allen Menschen. Ja? Es ist absoluter Esoteriker. Ja? Hat öffentlich auch in einem Talkshow erklärt, dass er die Erlösung durch Jesus Christus ablehnt, ja? Als er dann so berühmt war.
Ich habe noch mal eine Frage zur Musik und die ganze Lobpreismusik. Welche Wirkung hat das auf den Menschen?
Ja, also Musik hat generell eine Wirkung auf Menschen. Das, was viele Musiker gesagt haben, auch Martin Bühlmann aus Bern hat es auch gesagt, Musik ist wertneutral, das stimmt nicht. Musik hat immer eine Botschaft. Ja,
ja, es gibt ein paar gute Aufnahmen von Adolf Grau, der Musik exakt bei DVD-Radio. Kann man sich runterladen vom Internet, die glaube ich 5 Stunden, also ganz genau, immer mit Beispielen, was es bewirkt.
Okay. Adolf Grau. Okay. Ist mal gut, ja, das ist mal gut. Weil wir sehen eben gerade bei Musik, du kannst auch die Herzen öffnen. Also ich habe die ganze Zeit 2 Orchester gehabt. Ich habe da Solotrompete gespielt und wir haben viele fantastische Konzerte gemacht, auch in Israel. Und ich habe am Schluss Verkündigungskonzerte gemacht. Das heißt, wir haben Werkeinführungen gemacht und haben dabei ganz klar auch den geistlichen Aspekt eines solchen Werkes, wie das komponiert wurde, vor allem auch durch Johann Sebastian Bach, durch Felix Mendelssohn, haben wir erklärt. Und da ist wirklich Evangelium drin. Ja? Also wenn man dann Psalm 73 von Asaf, wenn man den mal auseinandernimmt und erklärt. Und ich habe jedes Mal dann am Schluss, bevor ich das Ganze aufgegeben habe, ich war da schon auf der biblischen Linie, habe ich an die ganze Menge die Frage gestellt. Und das darf man als Solomusiker in seinem Solo-Konzert, da darfst du alles, habe ich die Frage gestellt, stellen Sie sich heute Abend die Frage, bin ich wiedergeboren oder nicht? Das ist die Frage über Leben und Tod. Und das waren gute Konzerte. Also da haben wir über die Musik einen sehr, sehr großen Zugang gekriegt. Aber heute bei der jungen Generation sehe ich das absolut kritisch, weil sie leben nur mit Musik. Ich kenne viele, viele junge Leute, die nur Hausaufgaben machen mit Musik, die nur, ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, ja, Bibel muss ich nicht lesen, ich habe den Lobpreis. Die ständig in diesem Warmbadetag des Lobpreises, der ständigen Musikberieselung sind und es verdummt die Leute und sie haben keinerlei biblische Gründung. Das ist das Problem. Und gut gemachte Musik, und heute gibt es ja eigentlich nur noch gut gemachte Musik, ja, auch durch die Aufnahmetechnik, es gibt nicht mehr die alten Dinge, die zum Teil noch mangelhaft waren. Heute kann ich alles machen. Heute kann ja auch jemand, der nicht Klavier spielen kann, ich habe das im Lobpreis kennengelernt, die schwierigen Passagen, haben die programmiert auf dem Synthesizer und dann drückst du den Knopf und dann geht es ab. Ja. Und dann vor allem in den Gottesdiensten, in den großen charismatischen Gottesdiensten, wir haben Lautstärke gehabt bis 110 Dezibel. Bei 2000 Leuten, einem dunklen Raum, einer hell erleuchtenden Bühne und 110 Dezibel, da schreit jeder ja. Ja, da kannst du vorne, kann jemand fragen, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, das gleiche Prinzip. Ja. Das sind die Massenprinzipien, die auch im Stadion stattfinden. Ja. Und das mal zu analysieren, auch anhand von Musik, und da dann auch die Wahrheit zu sagen. Das Neue Testament sagt ja enorm wenig über Musik. Ja, wir haben ja nur die Epheserstelle und die Kolosserstelle, ja, wo singe dem Herrn und spiele dem Herrn in euren Herzen, sei dankbar und sing Psalmen. Ja. Diese Dinge. Und dann ist die Frage, wieso sagt das Neue Testament in der Gemeindezeit so wenig über Musik? Das macht mich sehr fragend. Ja, da gibt es andere Themen, die sind mal richtig thematisiert, aber nur zwei Verse über die Musikpraxis in der Gemeinde. Und die Charismatiker, die beziehen sich natürlich auf David. Die sagen, ja, so tanzen wie David tanzte, Musik machen wie David Musik machte. Ja, mit allem drum und dran bin ich sehr vorsichtig geworden. Was soll ich da sagen? Ich mach's nicht. Ja. Also die lustigste Anekdote dazu, in Stuttgart, ein Hauskreis in der Schwabstraße, hat Lobpreis gemacht. Ja. Und die junge Frau, die steht so am Fenster, so. Und dann kam der Polizeieinsatz, weil jemand hat es gemeldet, da ist jemand, der wird überfallen. So viel zum Händeheben. Bitteschön. Also ich weiß, dass die Russlanddeutschen, ich habe da einige Familienformierungen, die machen exzellente Musik. Ich könnte nichts dagegen sagen, aber ich würde gern die Hintergründe wissen. Weil über Musik kannst du auch sehr viel kaschieren und ich möchte gern die Hintergründe wissen. Wisst ihr, ich kenn die Leute persönlich zum Beispiel aus der Outbreak Band, ja, die im Prinzip die berühmteste deutsche Lobpreisband, die wir so haben. Ja. Einer meiner Ranger ist da der Pianist und ich habe jetzt einfach mitgekriegt, der Pala Friesen, ja, der hat ja seine Frau verlassen, seine Kinder verlassen und ist mit, wie heißt die, Liebe zur Bibel? Ja, mit der ist er zusammen, ja. Ja, und das muss ich sagen, was soll das? Hurerei und Ehebruch zieht sich komplett durch. Ja, und ich kenne die Leute ja persönlich. Ja, und damit ist für mich auch die ganze Musik für die Katz. Ja, also das ist ein ganz, ganz schlimmes Zeugnis. Ja, und ich weiß auch, wie es hinter der Bühne zugeht. Also Musik ich bin sehr, sehr nüchtern geworden. Ich singe zurzeit meine Lieder aus den Glaubensliedern 1 und 2. Und lerne dann auch Klavier dazu. Ja.
Ich habe schon zweimal gesagt, hinter der Bühne, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
Nee, sonst wird es schmutzig. Matthias, ich bin durch.
Und zwar, woran erkennt man denn, ob man zum Arzt gehen sollte oder nicht? Weil man kann ja auch beides sein, vom Bett, oder von der Sicht, mit der Psychologie in der Charismatik.
Ja. Also das ist ein ganz weites Thema. Da sollten wir jetzt unbedingt eine Stunde haben, gerade über Heilung und über Krankheit. Und ich gehe jetzt mal von der Charismatik aus. Die Charismatik geht in ganz vielen Feldern davon aus, dass Krankheit generell vom Teufel ist. Und das stimmt nicht. Ja. Der Teufel kann nicht einfach machen, was er will. Ja. Und damit, wenn man sagt, man gibt dem Teufel unheimlich viel Macht, wenn man sagt, die Krankheit ist vom Teufel. Ja. Wenn ich draußen bei 20 Grad minus im T-Shirt die Reifen wechsle und habe dann eine Lungenentzündung, dann ist die Krankheit nicht vom Teufel, sondern bin ich selber schuld. Ja. Und bei uns Wiedergeborenen, da ist es so, dass Gott Dinge zulässt, ja, entweder als Gericht oder als Prüfung oder als Erziehung, ja, oder als Prüfung. Das gibt es durchaus, aber der Teufel kann bei uns nicht machen, wenn wir wiedergeboren sind. Der Böse kann ihn nicht antasten, ja, sagt der Johannesbrief. Und dann ist es so in der Charismatik, dass es immer mit Glauben verbunden wird. Und das Fatale ist es, und da habe ich einige Leute, kenne ich die Namen einiger Leute, die gestorben sind, weil man gesagt hat, wenn du zum Arzt gehst, das ist Unglaube. Und das ist eine ganz große Lüge. Nee, wir haben, wie man immer das beurteilt, wir haben ein medizinisches System. Und Gott hat dieses medizinische System als Segen auch gegeben. Ja? Und bei bestimmten Dingen gehe ich dann zum Arzt und hole auch die Medikamente. Und das hat mal mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Wie viele Leute sind in Not gekommen, weil sie im Glauben Medikamente weggelassen haben und sind zum Teil dann auch gestorben. Das hat mit Glaube überhaupt nichts zu tun. Aber wie beten wir denn? Wie beten wir denn dann, wenn wir jetzt krank sind? Wenn jetzt eines meiner Kinder oder meine Frau krank wäre, dann bitte ich den Herrn, sag, Herr, ich bitte dich, dass dein Wille geschehe. Ich bitte dich, wenn es dein Wille ist, dann mach du sie gesund. Wir bitten für Kranke in der Gemeinde, wir bitten für Kranke in unserer Nachbarschaft. Das ist fürbittendes Gebet. Wir können das nicht erzwingen. Wir bitten einfach, dass Gott sie segnet und dass, wenn sein Wille ist, dass er sie heilt. Ja. Das ist eigentlich auch das Natürliche, was wir wieder erkennen müssen. Aber einfach Dinge nicht zu tun und das als Glaube zu prognostizieren, das ist falsch. Und auch im psychischen Bereich. Ich habe viele Leute kennengelernt, die immer mehr in ihre Psychosen oder in ihre Depressionen reingekommen sind, weil sie dann Medikamente weggelassen haben. Ja? Und das ist einfach nicht richtig. Wir haben auch die Medizin als Segen unserer Kultur und das darf man nicht negieren. Man kann dann natürlich auch auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber schon Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt.
Zwei Sätze dazu. Ich hatte in Kenia jemanden getroffen, der hatte die pfingstliche Bibelschule gehabt und Lukas 10 heilte Kranken und er sandte 70 aus und Lukas 9, er sandte die 12 aus. Und da habe ich gesagt, man stirbt doch normalerweise an einer Krankheit. Und wenn das stimmt, dass also Heilung im Opfer Jesu eingeschlossen ist, dann müsste doch in 2000 Jahre Kirchengeschichte ein paar Leute so viel Glauben gehabt haben, dass sie 150, 200, wie Isaak, 180 Jahre alt geworden sind. Statistik zeigt, Gläubige werden nicht älter als Ungläubige. Der Grund ist, ja, Römer 8, Vers 23, wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Und deswegen hat der nüchterne, begnadete, gute Bibellehrer Rolf Hille, der mal auch der von Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz war, hat gesagt, die Charismatik ist wegen dieser falschen Exegese die tragischste der Kirchengeschichte.
Gut, wir haben halb vier. Hm?
Wir haben halb vier, zwei Fragen gehen aber noch an Martin, deswegen bitte ich ihn im Moment da zu bleiben. Bitte erzählt keine Geschichten und auch nicht eure Meinung. Wir haben hier die Veranstaltung, um Martins Meinung zu hören, deswegen sind wir zusammengekommen. Zwei Fragen gehen noch.
Den Heiligen Geist nicht anbeten, aber der Heilige Geist ist doch eine Person. Und eindeutig sagt doch die Bibel, dass wir ihn nicht beschämen sollen. Also die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die, die uns nicht vergeben wird. Warum kann ich nicht zum Heiligen Geist reden?
Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass der Heilige Geist angebetet wird. Wenn wir im Johannesevangelium die zentralen Stellen, und dort sind die zentralen Stellen, wo der Herr Jesus kurz vor seinem Tod auf den Heiligen Geist zu sprechen kommt. Und wenn wir das mal rausfiltern, dann sehen wir, er wird mich verherrlichen. Er wird nicht aus sich selber reden, er wird mich verherrlichen. Das heißt, was der Herr Jesus über den Heiligen Geist sagt, bezieht sich alles auf den Herrn Jesus. Er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ja, diese Dinge. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und immer, wenn der Heilige Geist angebetet wird, was in der Bibel an keiner Stelle gemacht wird, in der ganzen Offenbarung wird es nicht gemacht, es wird der Sohn angebetet und der Vater angebetet, aber nie der Heilige Geist. Er ist ein Teil der Gottheit, aber er wird nie als Heiliger Geist angebetet. Was hat der Heilige Geist für eine Aufgabe? Er weist immer auf den Sohn hin. Und wenn Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Was macht denn der Herr Jesus? Er weist auf den Vater hin. Er sagt, der Vater ist das Ziel. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und der Heilige Geist weist generell auf den Herrn Jesus hin. Das heißt, in einer Veranstaltung, wo nicht Jesus Christus der absolute Dreh- und Angelpunkt ist, da stimmt was nicht. Und bei der charismatischen Veranstaltung habe ich oft erlebt, dass Menschen im Vordergrund stehen. Also da, wenn dann Gastredner da sind, da wurden dann 15 Minuten Lobreden über den Gastredner geschwungen. Ja. Dann nochmal 30 Minuten Opferpredigt. Oder über den Heiligen Geist, aber nicht über den Herrn Jesus. Und wenn der Herr Jesus nicht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes steht, als das geschlachtete Lamm, das vollkommene Opfer, dann stimmt etwas nicht mit unserer Botschaft. Es gibt keine Stelle, wo der Heilige Geist angebetet wird. Never ever.
Aber er ist schon eine Person, das ist auf jeden Fall klar. Und es ist nicht die Sünde, die den Heiligen Geist verbindet, sondern die Lästerung des Heiligen Geistes.
Also es wird die Lästerung des Heiligen Geistes, ja, und das ist ein Thema für sich. Jede Sünde ist gegen den Heiligen Geist. Insofern habe ich heute auch gegen den Heiligen Geist gesündigt, aber die Lästerung wird nicht vergeben. Ja? Also das zeigt, dass er eine Person ist, aber wie er richtig sagt, der Heilige Geist bewirkt Anbetung, will aber nicht angebetet werden. Ja? Und das Verhältnis Jesus und Heiliger Geist im Neuen Testament ist 20 zu 1. 20 Mal Jesus, Häufigkeit kommt einmal der Heilige Geist. Ja? Und sind heute sehr oft umgekehrt. Ja?
Also auch die ganzen Lieder, Komm, Heiliger Geist, diese ganzen Anbetungslieder zum Heiligen Geist sind nicht auf biblischer Grundlage. Das war für mich eine große Erkenntnis. Und dann die unsinnigen Texte, Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fall. Wir haben ja heute schon ein paar Mal gehört, Feuer ist ja Gericht. Ja? Und der Heilige Geist fällt nicht mit Feuer. Die ganzen 400 Bibelstellen über Feuer in der Bibel beziehen sich zu 90% auf Gericht und zu 10% auf Läuterung, aber nie. Und man leitet es ab aus Apostelgeschichte 2, es erschienen ihnen wie Feuerzungen. Das ist kein Argument. Ja. Und das ist die falsche Lehre, die dann abgeleitet wird. Ja. Wenn man sich da mal mit beschäftigt und sich biblisch da reindenkt, dann Stück für Stück erkennt man die Fehlhaltungen. Ja. Bitte schön.
Vielleicht wäre es gut, noch mal einen Gedanke zu sagen. Wir sprachen vorhin um das Thema Heilung, körperliche Heilung. Es gibt den ganzen Bereich auch der seelischen Probleme. Und Jeremia sagte der Herr, dass der Herr die Herzen erforscht, nur er kann sie ergründen. Vielleicht wäre es gut, mal so einen Gedanken noch mal zu sagen zwischen dem Bereich biblischer Seelsorge und dem ganzen Bereich Psychologie und wo daran der Unterschied besteht. Weil ich glaube, da wird auch viel vermischt, was nicht zusammengehört. Also wir haben den Bereich biblische Seelsorge und den Bereich, wo Menschen eigentlich nicht ran können, wo nur der Herr ran kann. Vielleicht gerne noch ein Gedanke dazu.
Also ich möchte vielleicht mal darauf eingehen, auf den Schlüssel, der mir die Augen geöffnet hat, der steht in Kolosser 1, Vers 13 und 14, wo es heißt, wir sind erlöst aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In vielen modernen Übersetzungen wird das Blut immer weggelassen. Aber es ist ganz entscheidend, dass wenn ein Mensch wirklich wiedergeboren ist, dann ist er erlöst aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist teilen sich nicht mit irgendeinem Dämon unsere Wohnung. Das heißt, alle dämonischen Anrechte in unserem Leben, alle Belastungen, dieses ganze Zeug, was die Charismatik dir immer noch ins Leben reinreden will, die sind außer Kraft gesetzt und ausgemerzt. Was nicht ausgemerzt ist, das ist dein Charakter, der über die letzten 30, 40 Jahre geprägt wurde. Und deshalb spricht die Bibel über Stellung und über Haltung. Römer 6, haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid, dass ihr mit Christus gestorben seid. Unsere Stellung ist, wir sind befreit, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen. Was die Charismatiker immer sagen, das sind noch Anrechte von Dämonen, das stimmt nicht, sondern wir sind befreit davon und sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und das müssen wir lernen, dass wir so auch leben. Was aber auch Tatsache ist, das sind die psychischen Krankheiten. Und hier wird natürlich oft dieser Fehler gemacht, dass wir mit diesen Dingen nicht wirklich zum Herrn gehen, sondern dann über die Psychologie und über esoterische und andere Machenschaften dann noch mehr gebunden werden. Das kenne ich zugute. Und auch bei psychischen Krankheiten ist es auch enorm wichtig, dass man Dinge ernst nimmt und dann zum Teil auch medikamentös behandelt. Dass man nicht einfach sagt, der Herr macht alles. Ich kenne Fälle, da muss man einfach, auch ein Fall in unserer Gemeinde, der muss einfach regelmäßig seine Medikamente nehmen und der kommt dazu zur Ruhe, kann dann auch die Bibel lesen, kann in der Gemeinschaft teilnehmen und wir beten auch für ihn, dass er dort Fortschritte macht. Also das ist für uns so dieser gangbare Weg. Gibt es dazu noch? Ist das korrekt? Ich meine dich. Alexander ist immer mein Korrektiv, ja.